Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann.
Grüß dich, Dominik. Wie geht's dir?
Hallo Katrin, mir geht's heute sehr gut. Ich bin heute sehr entspannt. Wie geht's dir denn?
Entspannt klingt super. Ich bin motiviert für die neue Woche und freue mich total, heute Jessica Krauter bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und CEO von BUA. Jessie, schön, dich hier zu haben. Wie geht's dir denn heute?
Ja, schön, dass ich hier sein kann und lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Super. Jessie, du hast mit dem Vierklang aus Purpose, Vision, Werten und Strategien schon gearbeitet und zwar mit deiner Firma auch dran gearbeitet. Und bevor wir vielleicht einsteigen und dann rausfinden, wer du bist und was du so machst, beziehungsweise was ihr so macht, was ist denn so das Eindrucksvollste an dich, an das du dich erinnerst, so in dieser Arbeit mit dem Vierklang?
Ich glaube, ich würde sagen, dass unsere Kündigungsrate seitdem auf jeden Fall nicht mehr so hoch ist und aber auch das Stresslevel von mir und meinem Bruder, mit dem ich ja früher zusammen gegründet habe, extrem gesunken ist und wir mit einer eher mit einem Helikopterblick auf unsere Firma inzwischen drauf schauen und nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Und das hat uns ja eine extreme Steigerung an Professionalität und an Ruhe und an Struktur gegeben. Ist auch extrem spannend, immer das Feedback von, wir hatten jetzt eine Werkstudentin, die hat jetzt gewechselt zu einer anderen Firma und sie meinte, jetzt ist erst klar geworden, was für Strukturen und Prozesse wir als Firma haben, obwohl wir noch relativ klein sind, hat sie gemeint, sind wir da schon sehr weit und das ist auf jeden Fall des Vierklangs zurückzuführen.
Klingt ja total spannend und so aus Unternehmersicht ist es ja ein absoluter Traum, dass die Kündigungen runtergehen und der Stress geht runter. Das heißt, Oder woran würdest du das denn festmachen? Also ist das eine Kommunikationssache, eine Klarheitssache? Was ist so der Treiber, dass ihr diesen so starken Effekt auch so wahrnimmt?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall aufgrund dessen, dass wir Werte definiert haben und auf Werten führen inzwischen, ist das, glaube ich, ein Treiber, weil A, kündigen wir auch MitarbeiterInnen aufgrund von Werten und wir merken einfach, dass wenn die Werte passen, dann sind Menschen mit intrinsisch motiviert und unser Ziel als Firma ist, dass MitarbeiterInnen sagen, thank God it's Monday und ich thank God it's Friday und dementsprechend haben wir gemerkt, dass wenn wir sozusagen unsere Mission Calls, die wir immer monatlich führen mit MitarbeiterInnen, wenn wir die sozusagen führen und durchführen, dass wir viel strukturierter und effizienter auch schauen können, hey, wo gibt es Probleme, wo gibt es Probleme im Team, wie geht es der Person privat auch, weil wenn es der Person privat scheiße geht, dann brauchen wir nicht über Business reden, auf jeden Fall. So versuchen wir halt immer extrem nah am Mitarbeiter, an der Mitarbeiterin dran zu sein und deswegen können wir da auch das besser lenken.
Spannend, dann stellt sich mir gleich die Frage an, wie war es denn davor? Also bevor ihr den Vierklang entdeckt habt, was waren denn da so die größten Probleme? Waren es die hohen Kündigungen oder wenn du nochmal Jahre zurückgehst, bevor Vierklang wirklich da war, was war da die größte Herausforderung?
Ich glaube, die größte Herausforderung war A, dass wir Leute eingestellt haben, ohne zu wissen, für welche Arbeitsergebnisse wir sie einstellen. Inzwischen ist es so, dass wir Scorecards haben. Jeder Mitarbeiter, die wir einstellen, hat 5 Arbeitsergebnisse quasi, die sie erreichen darf in diesem Jahr. Und die Scorecard wird aber dann auch nochmal ausgearbeitet mit der Mitarbeiterin und die wird dann sozusagen im Mission Call immer besprochen. Und da haben wir in Notion ein richtig cooles Tracking aufgebaut, dass wir quasi von jedem Mitarbeiter die Scorecard haben, plus wie viel Prozent hat er erreicht von seinem Ziel. Und das sozusagen tracken wir pro Monat und schauen und gehen in das Gespräch auch mit den Mitarbeiterinnen. Es soll nicht sein, dass sie quasi so jetzt sich fühlen, okay, sie werden irgendwie kontrolliert, weil das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach ein roter Faden, woran sich der Mitarbeiter auch festhalten kann und weiß, okay, was ist die Strategie, was sind meine Ziele und woran werde ich gemessen und habe ich mein Ziel erreicht oder habe ich es nicht erreicht? Und deswegen erarbeiten wir das Scorecard auch gemeinsam mit der Person und nicht sozusagen von oben herab, sondern auf einer Ebene, dass auch letztendlich der Mitarbeiter mitentscheiden kann, so hey, ist es überhaupt machbar, so das Ziel? Und also einer unserer Werte ist Realistic Optimism. Dementsprechend ist es realistisch. Und trotzdem denken wir immer, das Glas ist halb voll bei uns, anstatt halb leer.
Realistischer Optimismus, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht passt es an der Stelle ganz gut, auch mal so einen kleinen Blick reinzuwerfen. Wer bist du so als Person? Was macht ihr bei BUA? Wie viele Mitarbeiter seid ihr, dass unsere Zuhörer so ein kleines Gespür dafür kriegen, mit wem wir es hier zu tun haben?
Genau, also ich mache bei uns, und wir haben es genau aufgeteilt, mein Bruder und ich, weil wir zum Glück auch total unterschiedlich sind vom Grundcharakter. Daniel ist so das innere Herz, ich bin so das äußere Herz. Ich bin sozusagen die Person, die fürs Personal verantwortlich ist, die das Marketing macht, die Sales und Business Development leitet. Und mein Bruder ist sozusagen das innere Herzstück. Er macht die IT, Supply Chain, aber auch die ganzen Einkaufsthemen, Produktentwicklungsthemen. Und ja, da haben wir uns eigentlich so von dem her strukturiert. Jetzt ist es so, dass Daniel und ich eigentlich zum Ziel haben, dieses Jahr uns operativ wirklich komplett rauszunehmen, weil wir wirklich am Unternehmen mehr arbeiten wollen noch. Und da ist es so, dass wir auch verschiedene Stufen einführen. Da haben wir gerade erstellen wir gerade so einen Kompetenzgrid. Das ist auch jetzt nochmal spannend. Okay, wie implementiert man das in der Firma, dass man so einen Kompetenzgrid hat? Da gibt es halt dann wirklich, dass wir sagen, okay, es gibt eine Stufe Senior, Junior, Teamlead und dann aber auch so, okay, was für Kompetenzen dann müssen die Personen sozusagen mitbringen, um letztendlich sich weiterzuentwickeln, auch bei uns, weil wir gemerkt haben, wir wollen einfach auch, dass MitarbeiterInnen sich weiterentwickeln können. Genau, das ist so das Thema quasi, wo wir uns gerade beschäftigen mit auch, und wir sind jetzt inzwischen 20 MitarbeiterInnen und haben aber eine Hybridfirma aufgebaut. Also wir haben in Gräfing, das ist bei München, unser Office, aber wir arbeiten quasi remote und haben einmal die Woche Teamwoche, wo wir am Mittwoch uns treffen. Aber ansonsten arbeitet jeder quasi remote von zu Hause und haben dann aber implementiert, dass wir einmal im Quartal als gesamtes Team eine Teamwoche machen. Im Dezember geht es nach Teneriffa für eine Woche. Diesmal dürfen auch die Werkstudenten mit, weil es dieses Jahr gut lief. Und da besprechen wir uns dann. Und das ist auch ein Teil von der Ausarbeitung, dass wir da unser Strategie-Meeting haben. Okay, wo sehen wir uns die nächsten 3 Monate? Dass wir so Quartalssprints sozusagen da planen und da Ziele definieren und auch tracken, haben wir es geschafft, haben wir es nicht geschafft. Und das machen wir immer dann bei unseren Weeklies, bei so einem Check-in mit dem gesamten Team, wo wir sozusagen schauen, sind wir on track, sind wir nicht on track. Und das haben wir ziemlich gut strukturiert, auch mit Asana und einer Excel-Tabelle, wo es immer eine hauptverantwortliche Person gibt und die dann letztendlich die Unteraufgaben sozusagen trackt. So ist Status Quo. Und vielleicht so die Runde, wo wir hinwollen, ist so vielleicht noch ein bisschen Background. So, wir wollen eigentlich Ferrero und gesund werden. Das ist so unser Oberziel. Und dementsprechend ist auch viel los, gerade was Produktentwicklung bei uns anbelangt. Haben jetzt einen Adventskalender gelauncht, in dem es auch neue Produkte gibt, die es noch nicht auf dem Markt gibt, so in der Art. Und da bin ich gespannt, was so das Kundenfeedback am Ende sein wird, weil wir waren alle überzeugt von den neuen Produkten. Und das sind so, weiß ich, da ist so ein Produkt drin, was schmeckt wie ein Bonbon, was aber eine Frucht ist, nämlich die Litschi. Und wir versuchen sozusagen immer alle Süßigkeiten zu ersetzen mit 100% Natur und 0% Zusätzen. Das ist so unser Reinheitsgebot, was wir dieses Jahr definiert haben, was auch auf jeder Verpackung drauf ist, das Reinheitsgebot. Und das zieht sich durch alle Produkte. Wir haben jetzt heute die schokolierten Früchte gelauncht auch. Also es ist 100% Kakao, kein Zucker und aber die gefriergetrocknete Frucht. Das ist total knusprig. Das ist auch so ein Produkt, was es so auf dem Markt jetzt noch gar nicht gibt und schmeckt trotzdem, also Kinder lieben es, weil es so trotzdem süß schmeckt, aber halt naturpur ist. Genau, und im August hatten wir Nüsse mit gefriergetrockneten Früchten gelauncht. Das gibt es auch noch nicht so auf dem Markt. Das ist so optimal, wenn man wandern geht oder auch zum Sport geht als Snack oder auch fürs Büro. Das heißt, wir wollen da auch, was Produktportfolio anbelangt, immer weiter uns auch entwickeln und schauen, dass wir da halt Produkte entwickeln, die es noch nicht gibt und die uns sozusagen einzigartig machen als Brand. Ja, und da hatten wir jetzt auch ein Rebranding diesen Monat, wo wir komplett nochmal gesagt haben, wir sind kein Startup mehr. Inzwischen sind wir ein Grown-Up und haben ja dann komplett so eine Strategie entwickelt. Okay, wie schaffen wir es, von einem Startup zu einem Grown-Up zu werden? Was müssen wir machen, um eine Love-Brand zu werden? Was sind die Next Steps? Und da hatten wir dann ein Shooting, ein People-Shooting auch in Berlin jetzt vor einem Monat und haben da jetzt die Webseite ganz frisch gelauncht, die jetzt online ist und die wird jetzt aber weiterentwickelt, weil es so das Abo-Modell geben und in die Niederlande wollen wir noch gehen. Das heißt, es stehen noch viele strategische Themen an, die wir dann immer in den Quarterlies gemeinsam besprechen. Handel kommt auch übrigens. Wir haben jetzt bei Rossmann und Müller eine Listung auch ab Januar, Februar, März und Ja, das heißt, das ist alles entstanden durch den Vierklang, weil wir das jetzt beachtet haben und alle vier verschiedenen Bereiche immer auch anschauen und nicht nur auf einer Seite uns fokussieren.
Wahnsinn, das klingt ja unglaublich auch inspirierend für jeden, der das jetzt irgendwie hört, weil es funktioniert im Team besser, die Firma wächst und gedeiht und es läuft alles in eine sehr erfolgreiche, richtige Richtung und ihr geht aus der Startup-Phase raus in die Grown-Up-Phase und da gibt es ja auch dann wieder die ein oder andere Challenge. Also erstmal dazu Gratulation, ist auf jeden Fall eine unglaublich große Errungenschaft, weil ihr seid ja auch schon mehrere Jahre am Markt, oder?
Wir sind seit 2015, haben wir die GmbH, die GbR hat wir 2014 gegründet während dem Studium. Es war ein Uni-Projekt. Also ich musste ein Praktikum machen und dann habe ich gemeint, gut, dann mache ich mein Praktikum bei mir selber und hatte 6 Monate dann Zeit, sozusagen mit meinem Bruder Bua zu gründen während dem Studium. Und genau, das war dann sozusagen mein Praktikum und da haben wir die GmbH dann auch gegründet. Also da musste man so in 6 Wochen ein Produkt auf den Markt bringen, von der FU Berlin aus war das. Und da hatten wir dann einen 2. Platz gemacht und von dem Geld haben wir dann die erste Messe in München uns gegönnt. Und da hatten wir dann den ersten Investor auch kennengelernt, der dann quasi in uns investiert hat. Er selber hat 6 Kinder, Investor, wir sind quasi seine 7., 8. Kind und ja, er war quasi der uns sozusagen dann gezeigt hat, wie man ein Unternehmen solide aufbaut, welche Strukturen es benötigt, wie man Geld raised und das ganze Thema, die ganzen Themen. Das heißt, am Anfang sind wir ins kalte Wasser geworfen worden und als Gründerin will man ja alles machen und ja, peu à peu haben wir gelernt, was es bedeutet Fokus, was bedeutet Nein zu sagen und eher zu schauen, okay, was wollen wir, wo soll es hingehen auch.
Wenn du das jetzt alles so erzählst und so die letzten Jahre Revue passieren lässt und heute diesen unglaublich großen Erfolg hast, wie fühlt sich das an? Weil es gibt Firmen, die existieren 1, vielleicht 2, vielleicht 5 Jahre, aber dass eine Firma wirklich 8, 9 Jahre und fast auf die 10 Jahre zugeht, das ist unglaublich selten. Und man kann es sehr, sehr leicht vergleichen. So Gründen ist wie ein Gladiatorenkampf. Einige bleiben immer auf der Strecke. Wie fühlt sich das an, so in 2, 3 Minuten alles irgendwie erzählt zu haben, was ihr erreicht habt? Und wie geht's dir damit jetzt, wenn du zurückblickst?
Das ist so irgendwie, läuft ja so wie so ein Film ja an einem vorbei und wir sind auch so wie Achterbahn fahren. Also wir waren jetzt 2019 ja fast insolvent, weil wir haben uns auf den Handel fokussiert, waren bei Edeka, Rewe und den ganzen Läden drin, Kaufland und waren aber nicht profitabel. Und dann haben wir erst 2020 dann ein Pivot gemacht und haben ein Wandeldarlehen bekommen von den Investoren nochmal und mussten allen Leuten kündigen in Berlin und waren dann wirklich von 10 Leuten in Berlin nur noch 2. Damals von Berlin nach Bad Kohlkrug zu unserem Investor ins Bio-Vegan-Hotel zu zweit und dann wieder zu zweit die Firma nochmal aufgebaut. Der Turnaround war aber verrückt, weil wir haben 600.000 Euro Umsatz gemacht 2019 mit minus 32% Verlust und dann im Folgejahr drauf, also 2020 zu zweit, dann 2,8 Millionen Euro Umsatz mit einem zweistelligen, also ich glaube es waren 13% oder 14% Gewinn gemacht. Also da haben wir echt nochmal komplettes Boot umgedreht und das aber auch wirklich Vierklang, einfach die Strategie geändert und den Profit-Market-Fit gefunden und das war eigentlich der Key. Also wir haben dann gemerkt, okay, Mamas sind unsere Hauptzielgruppe, das ist unser Business-Motor und dann habe ich einfach nur noch Mama-Influencer angeschrieben und haben wir das skaliert und auch darauf fokussiert und alles andere haben wir, zu allem anderen haben wir Nein gesagt und das war eigentlich der Turnaround. Ja, und jetzt gilt halt das Ganze sozusagen darauf, auf der Basis aufzubauen und wie sich das anfühlt, schwierig zu sagen, weil man immer täglich drin sitzt. Es fühlt sich gut an zu wissen, man kann sagen, also ich glaube, das schönste Gefühl war, als ich das erste Mal mein Gehalt von, also das Gehalt von, also das komplette Gehalt zahlen konnte von Bua, weil davor haben wir uns nichts ausgezahlt. Ich habe mein ganzes Geld reingehauen, ich war privat komplett bei null 2019 und ich glaube, das ist das schönste Gefühl zu wissen, verrückt. Ich kann mein Leben selber finanzieren, ich kann das Leben von meinem Bruder finanzieren und noch von 20 weiteren Leuten und Menschen, die darauf ein schönes Leben haben können. Und das ist, glaube ich, für mich das schönste Gefühl zu wissen. Man kann einen Arbeitsplatz jemandem geben, der sein Leben damit finanzieren kann, seine Familie finanzieren kann und tolle Sachen machen kann, die einen glücklich machen von dem Geld, dadurch, dass wir das gegründet haben. Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr beflügelnd, dann auch so diese Reise mitgemacht zu haben von fast pleite auf 2,8 Millionen Umsatz mit einem netten Gewinn noch hinten dran. Und auch so dieses, du hast es gerade so schön gesagt, du hast gesagt, naja, wir mussten eigentlich nur unseren Profit-Market-Fit finden. Wie habt ihr das denn gemacht? Also wie kamst du denn darauf, dass es die Mütter sind, die der große Umsatztreiber bei euch sind?
Das war Try and Error. Wir hatten viele Veganer am Anfang oder hatten die veganen Branche fokussiert und die lief aber überhaupt nicht und auch die Gesundheitsmenschen. Ich hatte dann eine Mami ausgetestet. Ich hatte mehrere Zielgruppen probiert und dann bei der einen Mami, da habe ich nachts Daniel angerufen. Ich war auf einer Messe damals, noch einer B2B-Messe, und habe Daniel angerufen und gemeint, irgendwie ist unser Shop kaputt. Da ist eine Null zu viel dran. Und dann war der Shop aber nicht kaputt, sondern die Influencerin lief einfach nur gut. Und es war verrückt. Dann bist du morgens aufgewacht. Okay, das ist crazy. Und ja, da haben wir dann letztendlich gesagt, gut, das ist halt einfach anstatt Süßigkeiten das perfekte Ersatz, wenn Kinder kein Obst mögen. Das ist die perfekte Süßigkeit oder das perfekte Mittel, um Kinder glücklich zu machen. Wir kriegen auch so Videos geschickt, wo Kinder heulen, dann nehmen sie Buhren und hören sie auf zu heulen. Also auch so ein bisschen so ein Bestecher von manchen Eltern, glaube ich auch. Und sie haben dafür ein gutes Gewissen, weil sie halt keinen Zucker, also keinen Industriezucker den Kindern geben.
Super. Das, manchmal muss man es einfach ausprobieren und dann die Sachen so nehmen, wie sie kommen und sagen, hey, Moment mal, wenn da auf einmal der Shop eine Null zu viel hat, wahrscheinlich sind wir da wo drauf gekommen, wo es einen Riesenunterschied macht. Was sind denn so, wenn wir schon über Werte auch vorher so ein bisschen gesprochen haben? Du hattest gesagt, ihr nehmt Werte viel, viel mehr mit auf ins Unternehmen. Ihr kündigt auch Leuten, wenn der Wertefit nicht da ist. Was sind denn so die wichtigsten Werte, die ihr bei BUA lebt?
Ja, also unsere Werte, wir haben das im gesamten Team erstmal erarbeitet. Also da gab es einen kompletten Workshop sozusagen, wo wir geschaut haben, okay, was sind unsere Werte auch und wie kommen wir auch zu den Werten hin? Und dann haben wir das nochmal gegengecheckt, haben quasi cooles Verhalten und uncooles Verhalten sozusagen auch noch definiert und haben dann am Ende so ein Drehbuch erstellt, haben wir das genannt, also ein BUA-Drehbuch, wo wir sozusagen alle Werte sozusagen niedergeschrieben haben und gesagt haben, okay, darauf aufbauend wollen wir BUA sozusagen führen und auch einstellen. Und das Ganze haben wir dann aber auch letztendlich überall sichtbar gemacht, auch auf unserer Webseite findet man sozusagen auch unsere Werte. Wir haben halt vor allem gesagt, dass wir begeistern wollen, also sei es bei Kunden, aber auch letztendlich, wenn wir mit Lieferanten zusammenarbeiten oder mit Agenturen zusammenarbeiten, dass wir halt positive Erlebnisse schaffen wollen. Dann der zweite Wert hatten wir gesagt, dass wir MacherInnen sind. Wir lieben es einfach, dass wir hands-on sind, dass wir Sachen anpacken und proaktiv und selbstwirksam sind. Also bei uns gibt es keinen Mitarbeiter, der irgendwie rumheult, weil wir sagen, hey, wenn es was ist, was dir nicht gefällt, dann mach, also dann versuche irgendwas zu ändern dann, ne? Sei selbstwirksam. Und bei uns ist so, dass wir sehr agil sind und bei uns hat man oder kann man Impact haben. Klar gibt es Dinge und Richtlinien, die gehen nicht, aber trotzdem kann man bei uns, glaube ich, einiges bewegen. Ein anderer Wert von uns ist auch, dass wir Profis mit Herz sind. Also, dass wir sagen, hey, wir entscheiden klar mit Zahlen und Daten und Fakten, aber am Ende zählt das Herz. Also, wenn wir sagen, hey, das Herz sagt nein, und so machen wir, um ehrlich zu sein, auch den letzten Check bei Bewerbern. Wenn das Herz sagt nein, dann sagen wir auch nein. Und so haben wir auch unsere Investoren damals rausgesucht. Und das war bisher immer, also mein Herz hat bisher immer die richtige Entscheidung getroffen am Ende. Auf Basis natürlich von Fakten davor, die ich mir natürlich einhole. Dann haben wir noch Realistic Optimism, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass das Glas halb voll bei uns ist. Und aber auch eine, finde ich, so ein extrem wichtiger Wert ist ehrlich und echt, weil wir sagen, hey, was wir überhaupt nicht wollen, ist, dass hinterm Rücken geredet wird. Und da sind wir auch richtig strikt, dass es echt so ein No-Go ist. Wenn jemand ein Problem hat mit jemandem, dann soll er es direkt ansprechen mit der Person. Wenn das nicht funktioniert, dann erst zu der Vorgesetzten von dem Vorgesetzten und dann irgendwann eskaliert Stufe 3 zu uns oder wir holen uns einen externen Coach. Aber das ist uns voll wichtig, dass nicht hinterm Rücken geredet wird, das hat auch mit Selbstwirksamkeit zu tun, sondern einfach, dass man schaut, hey, wie kann man konstruktiv so ein Problem lösen und dass wir auch konstruktives Feedback gegeneinander, gegenseitig uns geben.
Ja, gerade auch gerade beim Einstellen, ich finde, es gibt ja dieses so eine TIV-Modell, also T steht für Talent, E für Erfahrung und V für den Wertefit. Und wenn ich jetzt viel Talent habe und viel Erfahrung, aber der Wertefit ist nicht da, was bei euch dann das Äquivalent wäre zu, na, das Herz ist einfach nicht dabei, dann weiß ich ja und viele andere aus der Erfahrung auch, so eine Person einzustellen, obwohl die Erfahrung da ist, obwohl Talent da ist, es passt einfach nicht ins Team und so eine Person ist meistens sehr, sehr toxisch. Und wenn ich jemanden habe, der ein großes V hat, also ein unglaublicher Wertefit und das Herz sagt ja, ich sehe auch ein großes Talent, aber vielleicht ist die Erfahrung noch nicht da, dann kann ich dir eben, weil die Person Talent hat, dann eben aufbauen und weiß genau, okay, ich kann diese Person entwickeln und das hilft ungemein, die richtigen Menschen zu finden mit den richtigen Werten, weil das Herz einfach sagt, ja, okay, das ist eine Herzentscheidung, es hat gepasst. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch das Potenzial, dass Talent und Erfahrung sich weiterentwickeln. Und natürlich würde ich auch niemanden einstellen, der weder Talent noch Erfahrung hat und vielleicht, wo nur die Werte da sind, weil der bringt dann das Unternehmen nicht weiter.
Ja, super. Genau.
Ich glaube, das ist unglaublich richtreich. Was ist denn noch so ein Tool? Du hast schon einige Tools beschrieben, aber wenn du sagen würdest, es gibt jetzt hier andere Gründerinnen, andere Gründer, die sagen, ich hätte gerne etwas, was ich mit an die Hand nehmen kann. Das ist so ein Werkzeug, mit dem ihr bei BUA unglaublich große Fortschritte erzielt. Was wäre denn dieses eine Tool?
Ich glaube, ein Tool ist schon auch das Daily Huddle. Also da sagen wir immer, okay, was ist unsere Mut? Wofür sind wir dankbar? Und was ist unser MVT, also Most Valuable Task? Und das machen wir täglich um 10:30, weil wir gesagt haben, morgens in der Früh sind wir alle so energetisch, dass wir da nicht quasi ins Daily Huddle rein wollen. Deswegen 10:30. Und das Tool ist schon sehr mächtig, weil A, kann man da sich motiviert man sich gegenseitig. Wenn jemand sagt so, hey, 5, dann weiß ich, okay, die Person ist heute schlecht gelaunt oder da ist irgendwas, es ist nicht wegen mir, dass sie eine 5 hat. Und es ist echt auch dann so, dass MitarbeiterInnen dich anrufen und sagen so, hey, kann ich dir was Gutes tun? Und man sich gegenseitig supportet, dass es halt echt motivierend ist. Dann haben wir jetzt so einen Freaky Friday noch immer beim Daily Huddle, wo dann, weiß ich, wir irgendwie so verschiedene Masken oder Sachen aufsetzen, was immer so ein bisschen auflockert. Und aber auch am Montag, das war heute, hatten wir so Extended Daily. Da sagt man immer noch so, worauf man sich freut in der Woche. Also was so, ja, worauf man sich freut beruflich die Woche und aber auch, was so das Highlight war von den letzten Tagen oder von dem Wochenende. Und ich würde schon sagen, dass ein Tool schon extrem mächtig ist, weil das ein Teamzusammenhalt-Gefühl gibt und man jeden kurz sieht. Und die Plätze nach dem Daily Huddle sind immer sehr beliebt. So, ich, keine Ahnung, Daniel bleibt mal noch kurz drin oder ja, es gibt immer die Frage, so wer kriegt einen Slot am Ende von Hangouts noch, dass man quasi sich noch besprechen kann.
Super. Das klingt wie ja, ein sehr erfolgreiches Konzept auf jeden Fall. Ja. Und wenn du sagst, es gibt den Mitarbeitern eben auch die Möglichkeit, dann gerade nochmal was einzuschieben oder unkompliziert nochmal einen Slot zu kriegen, fördert natürlich dann ja auch die Kommunikation im Team.
Ja.
Das war alles super, super spannend, was du so erzählt hast und auch natürlich eine tolle Story zu erzählen, wie ich, wenn ich mich entsprechend fokussiere, wenn ich mich mit den richtigen Themen beschäftige und so meinen Sweet Spot finde, dann auch der Erfolg sich einstellt, ja eigentlich als logische Konsequenz dessen, was ich gemacht habe, so ein bisschen. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn da draußen noch Leute sind, die entweder Bock hätten, bei euch mitzumachen, ja, oder sich mehr interessieren für eure Produkte, für eure Trockenfrüchte, die ihr verkauft. Wo würden die euch denn finden und was ist so der beste Weg, euch zu, ja, mit euch in Kontakt zu treten?
Also auf Instagram natürlich, aber online kann man die kaufen auf buah.de, also buah.de heißt Frucht auf Indonesisch. Und da könnt ihr euch gerne mal durchstöbern. Also vielleicht meine Lieblingsfrucht kurz ist die Erdbeere und die Feige. Ja, also Erdbeere mache ich jeden Morgen ins Müsli rein und die Feige ist so ein genialer Snack nach dem Yoga oder wenn man auf dem Berg ist. Genau. Und ansonsten info@bua.de kann man auch natürlich immer eine E-Mail schreiben.
Fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank dir, Jessie, dass du heute mit dabei warst, uns von deiner Reise berichtet hast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg bei allem, was da noch so kommen mag in der Grown-Up-Welt. Und genau, dann bis ganz bald wieder. Mach's gut.
Danke, Katrin. Danke, Dominik.
Danke dir. Mach's gut, Jessie. Ciao.
Das war's für heute mit Vier Klang Strategy Coaching in unserem Chief of Anything Podcast. Wenn auch du die Vier Klang Strategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns.